Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit. Die letzte Ausgabe in diesem Jahr 2022. Wir gucken nochmal aufs WM-Finale zurück, wir gucken aufs WM-Turnier zurück, wir gucken nochmal auf das komplette Fußballjahr zurück. Was gab's für Spitzen? Reden über Frauenfußball, logischerweise. Das ist nämlich eine Spitze in diesem Jahr. Die Feierlichkeiten in Buenos Aires, die bis zur Stunde andauern. Und ansonsten fassen wir nochmal zusammen. Wie immer nicht ohne Spitze und wie immer nicht ohne Ossi. Ossi?
Besser geht nicht.
Besser geht nicht.
Werbung. Wolf, wir haben mal wieder einen Partner im Boot, den wir schon öfter dabei hatten. Und ich bin seitdem großer Fan von Athletic Greens. Athletic Greens ist ist eigentlich alles dabei, was du brauchst, um dich gesund zu ernähren.
Ja.
Wie es funktioniert, du brauchst einen Messlöffel davon in 250 Milliliter Wasser, einmal am Tag, egal ob vor dem Gym, Homeoffice oder direkt beim Frühstück, egal was du machst, 60 Sekunden nimmst in Anspruch, zack, runter das Zeug, vielleicht noch ein Spritzer Zitrone drauf, ein Eiskügelchen dazu, so wie ich es mache, und dann schmeckt das wunderbar.
75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmittel. Das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralstoffe etc. etc. für einen guten Start, für einen starken Start in den Tag, und zwar in jeden.
Jetzt auf athleticgreens.com/halbzeit. Ich buchstabiere athleticgreens, athleticgreens.com/halbzeit informieren. Athletic Greens 60 Tage lang komplett risikofrei testen und eure Nährstoffversorgung unterstützen mit einer starken Routine für einen starken Start ins neue Jahr. Wolf hat schon gesagt, 75 Inhaltsstoffe sind dabei. Exklusiv als Einhalbzeit-Mithörer zusätzlich einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt alles auf athleticgreens.com/halbzeit. Werbung Ende.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ossendorf.
Ho, ho, ho. Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ossendorf. Ich bin nicht der Weihnachtsmann, noch nicht zumindest. Und das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, eures Vertrauens. Am anderen Ende sitzt auch nicht der Weihnachtsmann, aber so ähnlich.
Sowas Ähnliches wie ein Weihnachtsmann. Also, nämlich der Osterhase. Hallo.
Sei gegrüßt. Ja. Sei gegrüßt. Du bist back in heimischen Gefilden. Du bist back
in so Town. Ist es. So ist es.
Knackig braun gebrannt natürlich, mit erholt, gut erholt von dem.
Ja, super. Ich war ja 4 Wochen Sonne, also einen 4-wöchigen Sommerurlaub, sowas hatte ich noch nie.
Im Dezember auch noch.
Ja, mitten im Dezember. Das könnten wir doch eigentlich zur festen Einrichtung machen, eines jeden Jahres.
Oder möglicherweise alle 3 Jahre.
Ja,
nee, Wolf, du bist ja. lass uns über dieses Jahr, wir haben die Weihnachtsausgabe, es ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr, das heißt, wir haben viel vor. Natürlich müssen wir nochmal über die WM und den grandiosen Abschluss dieser WM reden, weil da kann man wirklich sagen, besser geht nicht, glaube ich. Zumindest was ich auf dem Spielfeld zugetragen hat. Ich war ja schon zu Hause, saß in der muckelig warmen Redaktion, während du im Stadion warst und das Ganze auf dich wirken lassen hast und musstest.
Ja.
Du hast ja jetzt auch noch nicht so viele WM-Finals kommentiert, muss man dazu sagen.
Ja, das stimmt. Zweite.
Aber es war das Beste, was du je gesehen hast.
Ja, es war das Beste, was ich je gesehen habe. Also es ist das auch als normaler Zuschauer.
Ja.
Also ich kann mich an kein besseres oder spektakuläreres oder dramaturgisch wertvolleres erinnern.
Es ist ja eher so, finde ich, Finals sind ja oft, man erwartet extrem viel
Ja. Und am Ende wird es halt irgendwie ein taktisches Geplänkel, weil keiner so viel riskieren will und so weiter. Das ist ja, ich sag mal, in 80-90% der, zumindest wenn man jetzt mal an WM-Finals zurückdenkt, seit ich geboren bin, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ja. Aber das war meist eher so, puh, also ich denke jetzt mal an 1990, das war das Erste, was ich bewusst erlebt habe, auch Deutschland-Argentinien, das war einfach nur eine Hauerei. Ja. 94 war das schlechteste Finale aller Zeiten, glaube ich. Können wir jetzt so weitergehen, ne? Also ja. 98 war es relativ schnell erledigt, so.
Ja.
2002 war dann...
Torwartfehler.
Ja, genau, Torwartfehler, aber auch irgendwie vom Niveau her, naja.
Ja, so, 2006 war die Kopfnicker-Party-Fraktion, ne?
Genau, da war ich das erste Mal im Stadion. Da muss ich sagen, hat man natürlich besondere Erinnerungen und auch durch diesen Zidane-Moment, aber es lebte auch eher von der Spannung und von der, ne? War auch kein gutes Spiel.
Ja.
So, 2010, Riesentreterei, war ich im Stadion. Da haben die Holländer, weiß ich nicht, was die vorher getrunken haben gegen Spanien. Das war wirklich auch da spannend, intensiv, aber auch nicht hochklassig.
Ja.
2014 fand ich da fast schon einen Ausschlag nach oben.
Ja.
War, ne?
Gutes Finale, ja.
Gutes Finale. Würde ich auch sagen. Mhm. 2018 muss ich sagen, obwohl es das kürzeste ist, habe ich fast gar keine Erinnerungen dran, weil ich es nicht so bewusst geguckt habe. War das ein gutes Endspiel? Kann ich dir sagen?
Also zumindest dem Ergebnis nach, ne?
Ja, ja.
Also ich hab's jetzt auch nicht mehr hundertprozentig vor Augen, aber es war torreich. Ich meine, es war mit das torreichste bis dahin. So, ja. Ich sag's mal in aller Vorsicht. Ich meine, das 86er, das habe ich noch Erinnerungen mit Burutschaga.
Und das war so gut, ne?
Ja, so ein Burutschaga-Moment gab's ja. Im Grunde gab es ja im Grunde jetzt auch.
Stimmt.
Und zwar auf beiden Seiten, ne? Martinez, halt den Ball, ja.
Genau, exakt.
Ja. Also, ja, das Drama kam schleichend, ne? Das bei dem Finale.
Ja,
also ich war wahnsinnig überrascht, wie gut Argentinien gespielt hat.
Ja.
Ich war vielleicht sogar noch mehr überrascht, wie wenig Frankreich gemacht hat.
Ja.
Dann gab es ja diesen Verzweiflungswechsel nach 40 Minuten.
Wie hast du das empfunden? Weil das war ja schon, also die Eier musste dann, da sind wir wieder bei dem Thema, auch manchmal muss man als Trainer dann auch mutig sein und was riskieren. Ich meine, also Giroud war halt zum Beispiel alles andere als begeistert, logischerweise.
Ja, das war ja klar, aber das ist ein Finale und da nimmst du keine Rücksicht.
Ja.
Und es war klar, es sollte ein Statement sein.
Ja.
Also das war als solches belabelt und genauso hat er es umgesetzt. Der nimmt in der 40. oder 41. Minute nimmt der zwei Mann raus.
Und nicht irgendwie.
Zwei Mann, ne? Genau. Giroud und Dembélé. Und bringt dafür Thuram und Kolo Muani. Das ist ein Wechsel, den muss man erstmal verstehen. Ja,
definitiv.
Wirklich. Also ich sitze oben auf der Tribüne und... Sagt, Dembélé kannst du rausnehmen. Das war ein Mismatch mit Di Maria. Also es war einfach ein genialer Schachzug von Scaloni, Di Maria auf Dembélé zu setzen, beziehungsweise auf die Seite zu setzen. Weil das war die konstruierte Seite. Das haben die Franzosen über das komplette Turnier hinweg erfolgreich kaschiert. Und Scaloni hat da voll den Finger reingelegt. Und das Ding ist zu 100% aufgegangen. Der holt den Elfer raus und macht das Tor.
Ja,
so, und,
bin total bei dir.
Und dann kommen aber Thuram und Kolo Muani. Ja? Also es gehen raus, Barcelona, Mailand gehen raus und es kommen rein, Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt kommen rein.
Und der Rekordtorschütze, der gerade Rekordtorschütze geworden ist.
Genau, ja. Also du schraubst ein Denkmal komplett ab.
Ja.
Und du wartest damit auch nicht bis zur Pause, sondern du willst ja ein Signal setzen an alle.
Ja, ich finde, man muss das nochmal eben, lass uns das mal auf Deutschland runterbrechen.
Ja.
Das wäre so, als ob Yogi 2014 Klose und meinetwegen Schweinsteiger rausgenommen hätte.
Ja.
Oder?
Naja, also Klose, Schweinsteiger ist zu hoch, aber Klose gebe ich dir recht und ja.
Ja, Draxler, wer war noch auf dem Flügel? Poldi vielleicht.
Ja.
Ja, ja, so.
So, genau.
Und Und dann bringst du Schürrle und gut, das hat er gemacht, aber noch später.
Ja, aber spät.
Spät, genau. Also
spät.
Schürrle und
Füllkrug. Also der, das so, ist das ja, da wollte er ja, da hat er ja versucht, das Schicksal zu kitzeln mit dem Wechsel.
Genau.
Und der hat ja nicht versucht, das Schicksal zu kitzeln, sondern der hat ja gesagt, also der hat ja mit dem Wechsel gezeigt, ich könnte hier alle rausnehmen und es wäre richtig gewesen.
Ja, genau. Das ist die Aussage dahinter gewesen.
Ja.
Mit drei Ausrufezeichen noch.
Ja,
ja. Ja, und dann muss ich sagen...
Und nochmal, es wurde ja nicht besser. Eben. Also es wird ja so gesagt, mit dem Wechsel trat die Wende ein. Das ist ja Quatsch. Die haben 80 Minuten nicht aufs Tor geschossen. Oder 78 Minuten nicht aufs Tor geschossen.
Ich habe
in einem WM-Finale, wo die 2-0 zurückliegen.
Ja, genau. Ich habe notiert, glaube ich, 71. Minute war der erste Torschuss von...
Abschluss.
Der Abschluss, genau, von Mbappé. Genau,
richtig, ja. Und der hatte in den ersten 60 Minuten dieses Spiels hatte der, ich glaube, 16 Ballkontakte. Ich habe es, glaube ich, 4 oder 5 Mal gesagt, weil ich es einfach nicht glauben konnte.
Ja. So, und dann
der wichtigste Mann.
Ja, und der
und war ich habe mich,
aktuell beste Spieler der Welt. So,
und ich habe, und du fängst da dann an und sagst, jetzt fangen wir jetzt schon an mit der großen Hafenrundfahrt und binden ab. Und ich habe mich geweigert. Auch wenn es gab keinerlei Anhaltspunkte, dass Frankreich irgendwas macht. Aber klar war, wenn die ein Tor schießen, gibt es nochmal frisches Wetter. Ja.
Ja, und so kam es.
Und so kam es. Also mit dem Elfer, mit dem verwandelten Elfer. Und dann war ja sofort 2 Minuten später oder 1,30, 1,34 später, ich weiß gar nicht mehr, 95 Sekunden oder wie viel es waren, knapp 2 Minuten danach Ausgleich. Und dann war Drama. Und dann war ja nur noch offenes Visier und Halligalli Drecksau.
Ja, und das war dann geil, ne? Also ab da war es dann halt wirklich ein mega geiles Finale. Es ging hin und her, du wusstest nicht, es konnte zu jeder Zeit irgendwie in beide Richtungen kippen. Mal war der vorne.
Weißt du, mir war klar, dass es unmöglich ist, dass es den geraden Weg für Messi zum Happy End gibt. Das war unmöglich.
Ja, das habe ich auch ein paar Mal gedacht. Weißt du, ich habe dann in der Redaktion zu meinen Kollegen gesagt, die Geschichte wäre zu einfach gewesen.
Genau.
Ja.
Also einfach 2-0, hier ist dein Pokal.
Ja.
Das geht nicht. Unmöglich.
Ja.
Unmöglich.
Aber nach dem 3-2 habe ich dann gedacht, so jetzt ist sie schön zu Ende erzählt. War sie aber noch
nicht. Nee, da habe ich gedacht, das ist noch nicht vorbei.
Ja, ist krass. Also es war da natürlich hinten raus ein Drama und mit allem, was sich jetzt auch in den letzten Tagen abgespielt hat. Ne? Wir haben jetzt Donnerstag, Wolf, Donnerstag vor Heiligabend. Gefühlt ist die Feier immer noch nicht vorbei.
Läuft noch. Sie fliegen mit Hubschraubern immer noch übers Land.
von wo nach wo auch immer.
Ja.
Aber also wir hatten einen Korrespondenten in Rosario schon vor dem Finale. Der hat schon echt eindrücklich geschildert, was sich da schon so nach dem Finaleinzug und vor dem Anpfiff überhaupt abgespielt hat, also in der Heimat von Messi und ja auch Scaloni, was ich lange Zeit gar nicht wusste, dass der auch daher kommt. Entschuldigung, und dann war es ja so, dass danach alle Dämme gebrochen sind. Ne? Also 5 Millionen Menschen auf der Straße, die Feierlichkeiten wurden dann wieder abgebrochen, weil sich irgendwelche Menschen von Brücken auf den Bus gehangelt haben. Ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, wo 15 Leute ungefähr hinten am Bus dranhingen, was die oben drauf gar nicht mitgekriegt haben. Ich habe als erstes habe ich gedacht, so würde der Bus überhaupt, wäre der in Deutschland überhaupt für normalen Verkehr zugelassen worden? Also,
nein,
natürlich
ist aber auch egal. Es spielt überhaupt keine Rolle.
Genau.
Da war ja auch wahrhaftig, also schien zumindest so, es war nichts organisiert.
Null.
Also die haben halt irgendwo einen Bus, da haben sie so ein paar Lichter dran geschraubt und Campione de Mundo.
Mit Klebeband, ne?
Mit Klebeband, irgendwie mit Panzertape festgemacht und dann, komm, wir fahren los. Wann kommt ihr? Wissen wir noch nicht. Okay, also der Bus steht da. Ihr steigt ein, ihr habt ja 8 Liter Fernet Branca und ein großes Fass Quilmes Bier. Ihr kommt zurecht. Ja, wir kommen zurecht.
Ja, und so lief es dann ja auch ab.
Ja.
Also ich meine, du musst dir das vorstellen, nimm 2014 bei uns. Ne? Also man muss ja nicht immer vergleichen, aber ich finde, in dem Fall ist es halt schon, wenn die WM eins mich gelehrt hat, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, dass man vielleicht auch ein bisschen offener sein muss für gewisse Dinge. Und vielleicht auch für andere Kulturen.
Ohne vielleicht.
Siehst du?
Ja. Ohne vielleicht. Also Toleranz ist ein ganz wichtiges Wort.
Ja, finde ich auch.
Und du hast die 4 Wochen dort haben da tatsächlich auch meinen Blickwinkel ein bisschen modifiziert.
Sollen wir da gleich noch drauf kommen?
Ja, können wir machen, ja.
Weil lass uns noch eben bei der Feier bleiben, weil das ist für mich so ein bisschen stellvertretend dafür, ne? Auch mit zum Thema, man kann es auch übertreiben. So, natürlich kann man es auch in die andere Richtung übertreiben. Also sorry, da sind jetzt irgendwie offenbar Menschen gestorben. Darum geht es mir 0,0, das gut zu heißen, dass man da nicht gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen muss. Im Gegenteil. Aber ich sag mal, es ist halt schon schön zu sehen, wie du gerade sagtest, dass halt nicht immer alles bis aufs letzte Fünkchen durchorganisiert ist und dass vielleicht auch die Spieler dann mal locker sind und dass man in so einem Moment dann auch mal ein Auge zudrückt. Also wenn sich da Messi ein Liter Glas Fernet Branca an den Hals setzt, ey, das gönne ich dem so. Ne? Dann gab es irgendein Otamendi, was, glaube ich, hat sich da erstmal ein Johnny aufgerollt, wo ich sage, ja, lass ihn doch. So. Und der Torwart, der natürlich schon einiges auf dem Kerbholz hat, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja. Der rannte da mit dieser Puppe mit dem Kopf von Mbappé die ganze Zeit rum. Ja, es ist eine Provokation. Mbappé hat vorher auch provoziert. Also die sind Weltmeister geworden.
Ja, genau.
Also, oder?
Also der Torwart hat natürlich definitiv einen am Sträußchen.
Ja,
man stelle sich vor, Manuel Neuer wird zum Torhüter des Turniers gekürt. Und dann kriegt er den goldenen Handschuh. Und den hält er sich phallusgleich. Direkt unten vor die Nuss. Das ist da wirklich Wahnsinn. Das war wirklich ein hartes Bild. Und dann steht dahinter irgendein Scheich. Ja. Da steht ein Scheich.
Ja,
und der guckt
irritiert.
Der guckt so peinlich berührt in dem Moment. Also da gibt es so ein Foto. Hast du es vor Augen? Hast du es gesehen?
Ja, habe ich genau.
Ich hab's Gott sei Dank habe ich's im Bild. Die Kamera hat sofort weggeschwenkt. Aber ich hab's noch gesehen. Weltklasse.
Auf Foto. Ich habe es mir als Tapete bestellt, jetzt für zu
Weihnachten. Das ist wirklich.
Weil es könnte so, erinnerst du dich an eine, wie ich bis heute finde, eine unserer lustigsten Folgen, wo wir den Flug der Bayern sind sie nicht auch nach Katar geflogen?
Ja, von Berlin aus.
Richtig, den haben wir doch nachgestellt. Und dann hast du immer so Regieanweisungen gegeben. Das war in dem Fall auch Scheich, guckt, in Klammern, irritiert.
Ja. Aber es war nicht der Emir, ne? Sondern es war irgend so ein Hilfsscheich,
gut,
der
hinter der Bühne stand. Ja, ich habe auch nicht mehr durchgeblickt, wer da jetzt der Emir oder der Bruder vom Emir. Ich meine, da rannten ja, da sind wir wieder beim neuen Thema, da rannten ja auch Leute auf dem Feld rum, wie dieser schwindelige Nusret.
Nee, der Stegwilli
Den war.
Der war da. Die haben den alle angeguckt, als sei der Leibhaftige gelandet. Was machst denn du hier? Wir wollen wieder jetzt hier verbleiben. Und der wollte die ganze Zeit ein Bild machen mit dem Pokal. Und dann ist er dem Messi hinterhergelaufen und sagt, guck mal, wir machen jetzt mal ein Bild. Wir zwei machen jetzt mal ein schönes Bild. Du kriegst die Tür nicht zu.
Nee, kriegst du wirklich die Tür nicht zu. Und um nochmal zurück nach Argentinien zu schwenken, wie gesagt, der Otamendi rollt sich da einen Dübel auf, der Messi hat das Glitterglas Fernet am Hals, es hängen 10 Leute am Bus, die Leute sind an den Laternen, hingen sie auf 30 Meter, die sind den Obelisken hochgekraxelt aus 60 Metern, haben blank gezogen, also das ist ja, so stelle ich mir halt eine ausgelassene Feier vor. Und da sind die Argentinier einfach Weltmeister auch im Feiern. Und man darf nicht vergessen, dem Land geht es halt echt nicht gut.
Ja.
Und das ist das Größte, was denen passieren konnte.
Stürzen von einer Wirtschaftskrise in die nächste.
Ja.
Und das ist so ein Moment, der ganz offensichtlich dem ganzen Land Hoffnung gibt und Halt. Obwohl keiner der Millionen Feiernden was von diesem WM-Titel hat. Aber ja, emotional. Emotional und stolz. Nehmen die halt komplett eimerweise raus aus dem Turnier.
Ja.
Aus dem Erfolg. Das ist schon.
Ja, und so sind sie auch aufgetreten, ne? Das muss man auch mal sagen, finde ich.
Also ja, getragen, auch so vom Schicksal getragen, und das war eindrucksvoll. Und die waren ja auch in Doha die größte Delegation. Also das waren ja glaube ich dauerhaft 30.000, 40.000 waren da. Es sind da nochmal Sondermaschinen an dem Wochenende eingeflogen. Irgendeiner hat mal gesagt, es seien 100.000 in der Stadt, das schien mir ein bisschen viel. Aber Mai, von mir aus waren es auch 100.000, vielleicht waren es nur 50, vielleicht waren es 70. Das Stadion war fest in argentinischer Hand. Es hat ja noch eine kleine Parade auch in Doha gegeben. Die gab es ja auch noch.
Okay, wo war die?
Das kann ich dir nicht genau sagen, weil ich bin nach Hause gekommen, habe meinen Koffer gepackt und bin dann zum Flughafen.
Ja, du bist direkt Volley
zurück. Ja, also es war eine fließende Bewegung. Abpfiff, los, packen und wieder zum Flughafen.
Aber du hast mir ein sehr schönes Zitat weitergegeben von einem argentinischen Fan, was ja ziemlich bezeichnend ist, finde ich, für vieles, was sich so rund um die WM abgespielt hat. Erzähl mal die Geschichte.
Naja, also es war ja, man kam ja gar nicht umhin, sich mit Argentiniern zu unterhalten. Also ja. Bei uns im Hotel wohnte Juan Pablo Surin, mit dem wir viel und guten Kontakt hatten. Und es waren halt an jeder Ecke waren Argentinier. Und du kommst dann zwangsläufig ja mit denen ins Gespräch und sagst, es ist ja Wahnsinn, was ihr hier für ein Ding abzieht. Und das muss ja unfassbare Summen kosten. So. Und dann sagte mir halt einer, ja, da habe ich 4 Jahre darauf gespart, um das machen zu können. Und jetzt bleibe ich halt einfach so lange, bis wir Weltmeister sind. Ich weiß, ich habe noch keine Karte fürs Finale, so, ne? Aber ich werde schon irgendwie eine bekommen oder hoffe, dass ich eine bekomme und zapfe alle Kanäle an oder im Zweifel stelle ich mich auf die Fanmeile mit den 1000 anderen, die keine haben, um einfach nur in der Nähe zu sein, sage ich, boah, das ist für Deutschland unvorstellbar. Ne? Und dann hat er gesagt zu mir, ja, ich glaube, ihr Deutschen habt ein Problem, euch geht's zu gut. Und dann, da musste ich drüber nachdenken. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, umso mehr musste ich ihm recht geben.
Ja. Du hast mir das ja geschickt und ich, genauso ging es mir auch. Also es ist, das hat die WM halt, finde ich, auch, also wenn man dort vor Ort war, in vielen Facetten gezeigt. Ne? Wie du sagst, man kommt ja automatisch mit anderen Fans aus anderen Ländern ins Gespräch. Wir haben zum Beispiel einen Inder kennengelernt. Die hatten jetzt mit der WM nicht so schrecklich viel zu tun,
aber
der ist halt auch deswegen angereist. Und der hat uns da auch Geschichten erzählt aus dem Paulanergarten. Also genauso wie du sagst. Was Leute bereit sind zu investieren für so eine WM und dann halt auch vielleicht dann einfach mal andere Dinge, ich will nicht sagen, ein bisschen entspannter sehen, ja. So, um zu sagen, so, ey, es geht mir hier um dieses Turnier und um meine Mannschaft und die Mannschaft zu unterstützen und um Fußball zu schauen. Und da muss ich sagen, da ist auch so in der Rückbetrachtung die WM, man hatte fast das Gefühl, man hat sich in Deutschland, das war ja auch so nach meiner Rückkehr, ich bin ja quasi zur Halbzeit ungefähr schon heimgeflogen. Man hatte fast das Gefühl, es wurde erwartet, dass du diese WM doof findest.
Oder? Ja, genau.
So, dann kommst du nach Hause und alle sagen, und war es denn jetzt wirklich, war es so scheiße? Und so, nö, eigentlich nicht. Ja. Und dann, ja, wie? Wieso nicht? Wie? Das war gar nicht so doof. Nee, weil das und das und das. Und dann sagt, ach so, okay. Weißt du, also alles ja. Wenn du nicht sagst, da war alles doof, dann wirst du schon schief angeguckt. So ungefähr.
Ich hab's als total wohltuend und inspirierend gefunden, dass mal wieder so verschiedene Kulturen aufeinander getroffen sind und sich ausgetauscht haben. Und in völlig entspannter und auch losgelöster Atmosphäre. Jetzt kann man sagen, das sind ja einfach nur Leute, die einfach viel Geld haben, aber das entspricht ja nicht der Wahrheit. Weil es geht durch alle Gesellschaftsschichten und ganz, ganz viele Menschen, die ich getroffen habe, haben auf ganz viel verzichtet in den letzten Jahren, um dieses Erlebnis eben haben zu können. Und das hat mir viel geholfen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es falsch war, vor 12 Jahren diese WM dahin zu gehen.
Genau.
Und dass man nie wieder unter solchen Umständen sportliche Großereignisse vergeben sollte. Und dass das hoffentlich der Lerneffekt ist. Aber jetzt grundsätzlich macht es total Sinn, wenn sich rundum, das schaffen ja eigentlich nur sportliche Großereignisse, mal Gelegenheiten ergeben, dass sich verschiedene Kulturen und Kulturkreise einfach mal so treffen, ja? und so auch voneinander lernen.
Ja, finde ich auch.
Ja. Das Gefühl hatte ich während dieser Weltmeisterschaft im besonderen Maße. Und es gab halt überhaupt kein Sicherheitsthema. Ne?
Null.
Es gab einmal eine Boxerei gab es auf dem Fanfest zwischen Argentinien und Mexikanern, weil die Mexikaner auch mit einer namhaften Delegation da waren. Ja, da muss es eine umstrittene Vorfahrtssituation gegeben haben, rund um den Budweiser-Stand, den Budweiser-Leitstand. ich weiß es nicht. Und dann flogen da mal kurz die Fäuste. Aber ansonsten, also es ist nichts Auffälliges, nichts von Belang. So.
Ja, was sicherlich damit zu tun
schon,
hat.
Das war schon beeindruckend.
Ne, absolut. Zum einen mit der Alkoholsituation, zum anderen vielleicht auch, dass viele.
Und das ist ja eine Mär, dass es keinen Alkohol gab. Natürlich gab es Alkohol.
Total.
Es gab nur keinen Alkohol am Stadion. Also es gab keinen Alkohol am Stadion.
Deswegen sage ich.
Und das ist übrigens bei allen Champions League-Spielen genauso.
Eben.
Und es ist bei Hochsicherheits-Bundesliga-Spielen ist es genauso. Und dann sagst du, ja, da sind aber die Kneipen außenrum, richtig. Und da sind die Hotels außenrum,
ist auch wo nicht du so dich weit.
In die Bar stellen kannst. Ja. Und gut, die Getränke sind relativ teuer. Ja, die Getränke
sagen, sind zu gehobenen Preisen.
Sind relativ teuer.
Nur das ist dem Fan dann auch egal. Und du hast ja auch Möglichkeiten gehabt. Also ich habe jetzt Beispiel, wir hatten am Hotel ja auch ausschließlich Mexikaner oder Argentinier bei uns. Und ja. Ich habe gesehen, also da kam zwischenzeitlich der ich sag mal, Reisemarschall von denen vorgefahren und dann ist er mit dem, wie bei so einer Drogenlieferung aus so einem Escobar-Film, ist er dann rückwärts mit so einem Van vor das Apartment gefahren, dann ging die Tür auf und dann haben die da 18 Kisten Corona bei den Kollegen da
abgeladen.
Ja, abgeladen. Also, wenn du da jemand vor Ort kanntest, ne, dann gab es mit Sicherheit auch die Möglichkeit, nicht für 30 Euro ein Bier zu trinken. So, und ich glaube, die Mexikaner haben das zum Beispiel auch geschafft.
Ja.
So, es hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ein gewisses Klientel nicht angereist ist. Ja, glaube ich auch. Und mit Sicherheit auch, dass viele vielleicht Respekt davor hatten, nenne ich jetzt mal vielleicht auch Angst, dass wenn was passiert, dass die da anders vorgehen als in Europa möglicherweise. Aber dann ist es ja, wenn es am Ende zu dem Ergebnis führt, dann sage ich, okay, so. Also eine Fußball-Weltmeisterschaft, und ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir haben ja mit, wie du weißt, hatten wir mit Philipp Lahm, den Turnierdirektor für 2024 als Kolumnisten, und mit dem haben wir natürlich auch schon viel jetzt aus Lehren und Schlüssen für die WM gesprochen, aber wenn du jetzt daran denkst, dass 2024 ein Turnier mitten in Europa stattfindet mit Engländern und weiß ich nicht, Schotten, Italienern, Holländern, alles dabei, dann wird es da natürlich in den Städten auch wieder knallen. Das kannst du ja leider gar nicht vermeiden. Aber deshalb sage ich, ist sowas ja mal wohltuend, eine Fußballweltmeisterschaft komplett ohne Ausschreitung.
Aber war Philipp Lahm war nicht da, ne?
Nein, er war nicht da, bewusst.
Ja.
Ja.
Hätte man jetzt drüber nachdenken können, ob da nicht mal ein EM-Direktor dorthin fliegt und erzählt mal, was ihr hier für ein Sicherheitskonzept an den Tag legt, ob wir da vielleicht was übernehmen können.
Habe ich mit ihm auch schon im Vorfeld drüber gesprochen und er sagte, dass es keinerlei Sachen gäbe, die EM betreffen, die man von der WM sozusagen mitnehmen könnte. So.
Wenn er da so sicher ist. Ja,
das wird er sich wahrscheinlich mit beschäftigt haben. Aber grundsätzlich sage ich, ist es so, und das meinte ich ja vorhin, trotzdem fand ich viele Dinge bei dieser WM nicht so schlecht, wie sie gemacht wurden, wie sie das vielleicht auch in Deutschland gesehen wurden.
Ne? Genau, das ist einfach, das Turnier hat eingeladen, einen differenzierten Blick zu wählen und ganz viele unterschiedliche Ebenen zu betrachten und unterschiedlich zu beurteilen. Über allem steht, dass es diese WM dort nicht hätte geben können, nicht hätte geben dürfen. Das steht über allem. Aber wie sie stattgefunden hat und wie sie durchgeführt wurde, da gab es eben auch durchaus positive Elemente.
Was?
Also der Blick hat sich gelohnt.
Was glaubst du? Da bin ich bei dir. Aber die dritte Ebene, die kommt ja jetzt erst noch, ne? Nämlich was bleibt. Und das werden wir vielleicht erst in ein paar Jahren beurteilen können, weil ich glaube, da brauchen wir auch keinen Hehl draus machen, dass man da, und das ist auch unsere Aufgabe, gerade bei den Leuten, die dort vor Ort waren und vielleicht jetzt eben diesen vielleicht etwas weltoffeneren Blick zugelassen haben, als es vielleicht der eine oder andere Kollege getan hat, zu sagen, so, da muss man aber in 2 Jahren trotzdem mal gucken, was ist denn jetzt aus dem Lusail geworden oder was ist denn jetzt, ne, wie ist es denn mit der Menschenrechtssituation oder haben die ja. jetzt wirklich da ein FIFA-Büro eröffnet, wie Infantino es angepriesen hat für Gastarbeiter.
Bleibt er nicht da wohnen?
Doch, der bleibt da wohnen.
Ja, ja, eben. Also er kann es ja dann wirklich aus erster Hand begleiten alles,
ja. wenn er ja. das macht. Also lass uns noch vielleicht als letzte Szene drüber reden, weil wir wollen ja zumindest noch mal einen kleinen Blick auch aufs Jahr zurückwerfen, Wolf. Eine Szene noch, weil dort auch sehr, sehr viel drüber diskutiert wurde. Das Gewand, was genau, Umhang. Der Batman-Umhang, der Messi umgelegt wurde. Auch da ist Social Media und Diskussionen sind explodiert quasi ja. in dem Moment, wo es schon passiert
ist. Und vorneweg deutsche Empörungskultur und vorneweg die Twitter- und Social Media-Inquisition. Auch das ist, auch da, sage ich, lohnt ein differenzierter Blick. Einfach. Punkt. Man kann das finden, wie man will. Man kann sagen, das nimmt dem Moment die Kraft, das nimmt möglicherweise dem Spieler auch was, macht es mehr Sinn, das hinterher zu übergeben, macht es mehr Sinn, ihm das in die Hand zu drücken, was macht mehr Sinn? Grundsätzlich ist diese Übergabe ist ein Ausdruck an Gastfreundschaft, insbesondere am Nationalfeiertag. Und es gibt verschiedene Wahrheiten, das in dem Fall. So, das mehr muss man nicht wissen dazu.
Ja, wie bei so vielen in Katar, ne? Und ich finde nur, was ich so ein bisschen schade finde, und da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, speziell in Deutschland, das Urteil ist ja schon meist gefällt, bevor es überhaupt, bevor man sich damit beschäftigt hat. Ne?
Weil und die das, Grundhaltung entsprechend
genau. ist. Genau. Und ja. ich meine, ich kriege auch Gänsehaut und Ausschlag, wenn ich Infantino mit dem Emir Arm in Arm mit einem Umhang zu Messi gehen sehe und ihm den umlegen sehe, wie in dem größten Moment seiner noch größeren Karriere, habe ich auch erstmal Pickel gekriegt. Nur wenn man sich dann eben damit beschäftigt und wie du sagst, das ist eine besondere Auszeichnung an einem besonderen Tag, ist eine Ehre, dann hat das schon mal erstmal, vielleicht schwächt das Ganze schon mal 10% ab. So. Und dann kann man über den Moment streiten, bin ich auch bei dir. So, also man tendiert dazu, alles immer vorher schon besser zu wissen und erstmal alles doof zu finden, was die machen sowieso. Ich bleibe dabei, ich finde den Moment unglücklich gewählt. Ich fand es auch, du konntest merken, das war ähnlich wie bei dem Frankfurter Oberbürgermeister mit dem UEFA-Pokal. Die hatten schon Bock drauf, mit Messi in dem Moment auch am liebsten bis auf die Bühne zu gehen.
Ja, total.
Ne? Und das finde ich halt eklig, sage ich dir ganz ehrlich. Umhang hin oder her. Hätte man vielleicht einen anderen Moment wählen können, aber das ist so ein bisschen exemplarisch auch für die, ja, dann wiederum auch für die vielen negativen Sachen dieser WM, die aber hauptsächlich, und das finde ich, macht auch nochmal einen Unterschied, hauptsächlich mit der FIFA zu tun haben und vielleicht weniger mit dem Ausrichterland.
Genau das ist der Punkt, Ossi. Ja. Genau das ist der Punkt. Und das ist vielleicht auch das Letzte, was ich dazu sage. Die einzige Organisation, die kein gutes Bild abgegeben hat, und das zieht sich durch alle Ebenen, war die FIFA.
Exakt.
Die FIFA hat kein gutes Bild abgegeben während dieser Fußball-Weltmeisterschaft.
Guck mal, da schreit sogar meine Tochter. Kannst du mal das hören?
Die Pressekonferenzen, die Infantino gehalten hat, waren absurd, fand ich. Teilweise skurril. Das ging schon los, wo er erzählte, today I feel Qatar, today I feel whatever.
Gay und...
Ja. Also... Das Bild war absurd. Das muss man wirklich sagen. Die Stadien waren toll. Die Arbeitsbedingungen, die Produktionsfirma hatte auf der Pressetribüne Monitore stehen. Das war von der Bildqualität her ein über Schwarz-Weiß. Ja, du hast teilweise erzählt. Die Pixel. Ja, also wir senden in UHD. Also du kannst jedes Nasenhaar analysieren, wenn du willst. Und die darüber berichten, haben da Monitore, wo die Bildqualität, ich weiß nicht, inwieweit du dich auskennst, aber noch nicht das SD-Signal.
Das sagt mir noch was. Das auch. Ja. Danach hört es auf. Schwarz-Weiß kenne ich auch noch, aber
ja.
Ja.
Also das ist dann schon wirklich hochproblematisch und das war auch nicht zu verändern während des kompletten Turniers. Das ist so. Das ist ja auch dann im weitesten Sinne FIFA. Ansonsten waren die Arbeitsbedingungen, es war eine Weitläufigkeit und das brachte natürlich auch das Wetter mit sich. Du konntest dich draußen aufhalten und man konnte da einfach sehr gut arbeiten.
Ja, und alleine, ich meine, jetzt werfen wir einen Blick nach vorne. 2024 haben wir hier eine EM, da freue ich mich sehr drauf. 2026 das Turnier Mexiko, Kanada, USA. Da hast du schon mal ob der Distanzen ein etwas anderes Bild als in Katar. Auch da erstmal völlig wertfrei. Ne? Aber Fakt ist...
Und da kriegst du Sicherheitsthemen.
Massive ja. Sicherheitsthemen. Da Zeitverschiebung. Ich glaube, es gibt, weiß nicht, 3, 4, 5 verschiedene Zeitzonen, wenn ich das richtig weiß. Also auch da muss man sich erstmal wieder ein Stück drauf einlassen, ob das jetzt alles besser, schlechter oder toller oder wie auch immer ist. Es war eine andere Erfahrung, finde ich auch, diese WM. Und ich würde bei weitem nicht behaupten, dass da alles schlecht war. Also das wehre ich mich gegen. Also, und ich glaube auch viele Fans, die da waren, würden das nicht unterschreiben. Tatsächlich. Nicht nur wir Medienschaffenden, weil das ist ja auch so ein Vorurteil, was uns dann unterstellt wird. Ja, ihr sitzt da, ne, in euren tollen Hotels und ihr seid da ja, für euch wird alles möglich gemacht, weil ihr sollt denen es ja schön schreiben und so weiter. Ja, dass die Intention da mit Sicherheit hintersteckte bei vielen Dingen, auch da von Seiten der FIFA und auch vielleicht von Seiten des Ausrichters. Okay, ich glaube trotzdem, dass mein Urteilsvermögen, also dass ich auch sagen würde, wenn es anders gewesen wäre. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass es anderen Menschen, die dort nicht gearbeitet haben, sondern die dort als Fan waren, dass es denen jetzt da extrem schlecht ergangen ist. Also ich habe zumindest keinen getroffen.
Ja.
So, jetzt haben wir die fast schon. Wir sind jetzt.
Stürmt's ganz schön. Hörst du das? Bei mir stürmt's ja da.
Nee, ich höre die ganze Zeit meine Tochter, die unten gerade
einen
Schreikrampf kriegt. Ja, die ist ein bisschen am Kränkeln, aber die hat, glaube ich, Infantino gehört und hat dann einfach laut angefangen zu brüllen. Das habe ich ihr jetzt beigebracht. Es wird jetzt Zeit, dass sie das lernt. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe gesehen, wir sind jetzt ungefähr in der Minute, wo das Spiel Argentinien gegen Frankreich gekippt ist im Vergleich. Und dementsprechend wollen wir ja auch noch mal kurz über das Jahr reden, Wolf. Das Jahr 2022 geht schon zu Ende. Es ist unglaublich. Also mir kam es so schnell vor wie, ich glaube, noch kein Jahr.
Es war ein sehr schnelles Jahr, ja.
Wahrscheinlich sagt man das jedes Jahr, aber es
kam... Das schnellste Jahr aller Zeiten.
Genau. Definitiv. Vielleicht auch wegen dieser ungewohnten Zeit für eine Fußball-Weltmeisterschaft am Ende hat das Ganze noch mal beschleunigt, weil der Zeitraum ist sonst schon, zieht sich manchmal dann so wie Kaugummi, finde ich, ab dem Moment, wo kein oder nur noch wenig Fußball gespielt wird und dann so, bis dann der Weihnachtsmann kommt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Was waren so deine 2, 3 Highlights und vielleicht auch deine Lowlights, wie man so schön sagt, in diesem Jahr?
Ja, also die WM und das WM-Finale überstrahlt. Also das WM-Finale war eines der besten Spiele, ist quasi in die Top 3 geschossen oder Top 5 geschossen. So, ansonsten habe ich eine sehr starke Erinnerung an die Relegation. In diesem Jahr, das ist ja auch immer dann eine intensive Phase, eingebettet das Pokalfinale zwischen die Relegationsspiele, aber das war außergewöhnlich, Hertha HSV, aber insbesondere zweite, dritte Liga, das war, also Dynamo Dresden gegen Kaiserslautern war unmenschlich. Ein absolutes Highlight für mich im vergangenen Jahr. Noch nie haben mehr Menschen ein Relegationsspiel gesehen, und noch nie haben mehr Menschen ein Zweit- bzw. Drittligaspiel gesehen. Und das ist ja auch völlig, völlig eskaliert. Wenn du dich an die Bilder von Betzenberg erinnerst, in dem Moment, wo im Rudolf-Habich-Stadion die Entscheidung fällt, ja, und da einfach 20.000 am Betze völlig wegdrehen. Das war geil. Also das muss ich ehrlich sagen.
Ja, und das ist genau das, wo ich sage, guck mal, du ziehst jetzt den Strich drunter von angefangen von einem Zweit-Drittliga-Relegationsspiel bis zum WM-Finale. Das ist ja schon
bis Spannweite, ne?
Weites Feld, ja. Ein sehr weites Feld. Und das wäre so mein Fazit auch zum Ende des Jahres, auch wenn ich zugeben muss, dass ich es auch ein bisschen abgeguckt habe, weil ich habe natürlich jetzt auch sehr viele Kolumnen jetzt mit Lahm, ne, zuletzt gemacht. Aber es war halt auch sehr spannend, weil wir auch viel außerhalb des Protokolls geredet haben. Und er sagte auch so als Fazit dieser WM, der Fußball funktioniert. Und das fand ich einen sehr schönen Satz. Der Fußball funktioniert immer. Und ich würde sogar noch anfügen, egal wo und egal wann.
Ja.
Ne? Und das ist so das Schöne. Und das zeigt ja eben, du sprichst von Dresden und Kaiserslautern und wir reden von Doha und Frankreich und Buenos Aires. Und, ne? Also das
ist... Ich habe jetzt vor kurzem ein Interview gegeben für DWDL, wo so die Frage im Raum stand, übertreibt es der Fußball? Ne? Wird der Bogen nicht überspannt und solche Sachen? Und da habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, also eigentlich habe ich schon das Gefühl, dass es überdreht, ne? Wenn ich jetzt Champions League Reform und WM noch mehr Mannschaften, noch ein zusätzlicher Wettbewerb, Conference League, noch mehr Spiele, noch engere Taktung. Wir spielen im Winter, wir spielen im Sommer, wir spielen quasi durch. Ist es nicht zu viel? Ja, vom Gefühl her ist es
nur nicht mehr in der Halle. Verdammt.
Ja, nur nicht mehr in der Halle. Was ist eigentlich mit Hallenfußball? Ja. Vom Gefühl her ist es zu viel. Wenn ich dann aber sehe, dass der Fußball immer noch was ist, oder somit das Einzige ist, was so Millionen Menschen berührt in irgendeiner Art und Weise. 5 Millionen auf den Straßen in Buenos Aires. Die Pfalz feiert ein Wochenende durch den Aufstieg in die zweite Liga.
Ja, wenn du damit hinkommst, das, wahrscheinlich. Ja,
also da denke ich, stimmt die Sichtweise überhaupt? Oder ist es immer noch im Kern eigentlich das alte Spiel, was die Leute brutal emotionalisiert?
Ja.
Die Kölner feiern den Einzug in die Conference League.
Ja, also wir können jetzt 100 Beispiele nennen. Ne?
Die gehen mit 5, 6, 7, 8.000. Der Frankfurt wird Euroleague-Sieger. Weißt du? Und die drehen, die ganze Stadt dreht durch. Über Tage. Das ist schon, das ist immer noch das Spiel, das die besonderen Momente kreiert.
Ja, eben. Und das ist vielleicht so die nächste Wahrheit. Ich glaube auch, also ich sage schon, auch da, ich zucke zusammen, wenn ich dran denke, Club-WM jetzt mit 32 Teams, nächste WM mit 64 Teams, die wissen noch nicht mal den Modus, weil sie wieder, auch da sind wir wieder bei der FIFA, weil sie erst entschieden haben, sich die Taschen voll zu machen und dann, wie sie es eigentlich umsetzen wollen, ähnlich wie in Katar, ach, da ist ja Sommer, im Sommer sind es ja 50 Grad, ach, verdammt, da haben wir gar nicht dran gedacht. Also so, ach, 64 Mannschaften, das geht ja gar nicht auf.
Wie ja, aber da treffen wir uns mal auf Curaçao mit unseren 200 Mann und dann werden wir da mal in aller Ruhe da ein Wochenende lang
besprechen,
wenn wir mal knobeln, wie wir das machen.
Ja, genau so. Ja, und da kriege ich schon Grausen. Andererseits, es wird auch wieder funktionieren. Und klar, da bin ich wieder bei den zwei Seiten. Wir sind jetzt hier eigentlich kein Wischiwaschi-Podcast, aber es ist natürlich schon so, dass man sagen muss, da gibt es halt auch bei 64 Mannschaften gibt es halt auch einen ganzen Haufen Länder, die sich freuen, dass sie auch mal bei einer WM dabei sein können.
Ja, klar.
Also, die Frage ist, muss das sein? Weiß ich nicht. Ich habe es am Ende nicht zu entscheiden. Ich muss es nur bewerten. Und das mache ich, am liebsten mache ich mir erstmal immer selber ein Bild. Im ersten Moment würde ich auch sagen, es ist zu viel. So, und ich glaube auch, dass der Fußball aufpassen muss, dass er es nicht übertreibt. Aber wie du sagst, die Beispiele, die du genannt hast, sprechen eigentlich fast schon wieder eine andere Sprache. Ne? Also klar, kannst du jetzt auch wieder, wenn du dich jetzt unterhältst mit den Fernsehanstalten zum Beispiel, die haben jetzt nicht gerade Hurra geschrien, ob der Einschaltquoten, ne? nehme jetzt mal ARD und ZDF vor allen Dingen. Du warst ja jetzt für andere tätig.
Magenta war sehr zufrieden.
Ja, Magenta war sehr zufrieden.
Mit Werten, die es noch nie gab. Ne? Also,
aber es ist ja auch wieder was anderes. Ne? Auch da muss man, finde ich, unterscheiden. Oder? Also eine ist, es ist ja neu, sage ich mal, ungewohnt. Es ist, weißt du?
Ja, aber das sieht halt, also das zeigt ja schon, dass es ganz viele Leute gibt, die sich dafür interessieren.
Auf jeden Fall, das meine ich
ja. Und es gibt ja nichts Vergleichbares, was diese Einschaltquoten im Fernsehen garantiert. Das sind dann ein paar weniger, es gucken mehr heimlich, ne? aber am Ende hat es dann doch jeder gesehen.
Ja, das ist so wie früher, wenn du die Bild-Zeitung so oder die Blitz-Illu noch in die... In den Spiegel gesteckt hast. So,
ja, wenn du siehst, das ist ja auch so ein Thema, das ist so ein Personenkult, ne? Werden die Personen zu sehr, die Einzelpersonen zu sehr in den Vordergrund gestellt. So ein WM-Turnier wird, das ist mir auch aufgefallen, wird in allererster Linie ja wirklich über Köpfe erzählt. Das war ja Messi gegen Mbappé. Das war so. Und das war ja auch so der rote Faden, das war ja die Storyline auch des Finals, dann letztlich. Und der heulende Ronaldo und Neymar und so, also auch das scheint ja zu funktionieren. Die Leute springen ja drauf an und gucken ja deshalb. Also auch deshalb gucken ja in Deutschland, ich weiß nicht, öffentlich-rechtlich haben, in der ARD haben, weiß ich, 15 Millionen geguckt, ja, dann noch so ein paar Millionen bei Magenta, dann laufen noch ein paar Millionen Streams. Also die haben ja geguckt, nicht weil sie das jetzt emotional berührt, vielleicht auch, sondern die haben ja geguckt, weil die Storyline gut war.
Ja, und da musst du es ja auch wieder global sehen. Da können wir jetzt auch nicht immer, das meine ich ja, ne, auch nicht von ARD, ZDF wieder ausgehen, sondern sagen, so weltweit waren die Einschaltquoten, glaube ich, so gut wie noch nie bei einer Weltmeisterschaft.
Ja,
so.
Genau.
Und deswegen, also es funktioniert ja. Und ehrlicherweise sollten wir ja auch froh sein, dass es funktioniert. Ich weiß noch, wie wir, und ich nehme mich da selber auch nicht raus, während Corona oder am Anfang der Corona-Pandemie gesagt haben, boah, wenn die mal alle zurückkommen, die Fußballfans.
Ja, das stimmt. Ne? Ja, das stimmt.
Weil man hat sich jetzt mit anderen Dingen beschäftigt und man erkennt, was wirklich wichtig ist und vielleicht vermisst man es gar nicht so sehr und es kostet ja auch viel Geld und bla bla bla, die ganzen Argumente. Am Ende waren ja auch in der Bundesliga zum Glück die Stadien wieder voll und die Trikots werden verkauft und
ja.
Also sonst würden wir diesen Podcast ja auch nicht machen, muss man ja, ja auch sagen,
ja.
Und müssten uns auch was anderes überlegen, was wir sonst in unserem beruflichen Alltag so, ich habe hier eine Nähmaschine vor mir stehen, ich muss sagen, die kann ich nicht bedienen, die hat meine Frau bedient, hier daneben liegt ein Buch, Pips und Fips, die kennst du wahrscheinlich auch.
Die heiteren Spießgesellen, Pips und Fips.
Das würde ich mir nur zutrauen, vielleicht so ein Buch zu schreiben, aber da bin ich halt auch nicht der Erste, der auf die Idee kommt.
Ja.
Weißt du, wer die roten Gummistiefel hat und wer die blauen? Vielleicht noch
nein,
das als...
Nein.
Da bist du schon entwachsen, ne?
Ja.
Also Pips hat die roten und Fips die blauen, um das mal aufzuklären. Ich bin bei einem, wir sind in der Nachspielzeit, ich bin ja noch nicht dazu gekommen, mein Highlight zu sagen.
Ja.
Aber es hängt halt...
Ich hätte dich jetzt schon noch nachgefragt. Ja.
Es hängt halt tatsächlich mit allem anderen, über was wir gesprochen haben, ein Stück weit irgendwie auch zusammen.
Ja.
Und vielleicht ist das schönste Weihnachtsfazit, Wolf, was ich jemals gesprochen habe.
Ja.
Denn es gab ja tatsächlich was ähnlich faszinierend war und was von den Quoten her tatsächlich auch rankam an dieses Turnier. Und das war nämlich die Frauen-EM.
Ja.
Und da muss ich sagen, da ist in diesem Jahr wirklich richtig, richtig was passiert. Auch durch dieses Turnier in England. Da wurde nämlich sehr, sehr viel richtig gemacht, sowohl von dem Veranstalter als von dem Ausrichterland als auch von den Protagonisten. Und da nehme ich jetzt mal wieder exemplarisch die deutsche Mannschaft, wenn du vergleichst, wie sich die Frauen nicht nur sportlich, sondern halt auch neben dem Platz da gezeigt und gegeben und wie locker und wie offen und wie vor allen Dingen auch nicht unkritisch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die, im Gegenteil, also die waren sehr, sehr kritisch und haben auch mal politisch sich geäußert, wenn man sich recht entsinnt und das alles nochmal nachliest. Da muss ich sagen, da würde ich mir wünschen, dass sich die Männer vielleicht wieder ein bisschen davon abschneiden. Und ja, das ist für mich so ein bisschen der Fußball. Die sind auch irgendwie zwei Schritte zurück und holen jetzt lawinenartig auf. Und das finde ich super, weil sie es absolut verdient haben. Und wenn du jetzt auch mal die Champions-League-Spiele guckst und in der Bundesliga waren jetzt auch Spiele 20, 30, 40.000 Zuschauer,
ja.
Da wächst richtig was ran. Und das, finde ich, ist längst an der Zeit. Und ich war lange Zeit auch selber ein großer Kritiker des Frauenfußballs. Also Kritiker ist Quatsch, aber ich habe es zeitlang echt ein bisschen auch belächelt, muss ich zugeben. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich, die Anekdote damals. Und seitdem ich da selber mal rund gemacht wurde von denen und mittrainiert habe und das auch sehr, sehr eng verfolge jetzt, muss ich sagen, das fand ich, war für mich das Highlight des Jahres, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Dass die Frauen am Ende, ich habe die Auswertung gesehen, ARD, ZDF haben jetzt ja, geben dann zum Jahresende ja immer die Top 10
ja.
Einschaltquoten des Jahres raus.
Ja.
Und da war, glaube ich, also auf Platz 1 war halt das Damen-Endspiel.
Finale, ne?
Das Damen-Endspiel, ja. Genau. Und in den Top 10 waren, glaube ich, 3 oder 4 Spiele von der Frauen-EM in einem Jahr, wo eine Fußball-Weltmeisterschaft der Männer stattgefunden hat, mit deutscher Beteiligung.
Ja. 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 Bin ich dabei. Ich habe das auch gerne geguckt im Sommer.
Ja.
Wirklich. Ich habe das sehr sehr, sehr gerne geguckt. Und das lohnt sich.
Finde ich
auch. Das lohnt sich. Also, und da bin ich bei dir. Es gehört auch mit zu den Highlights dieses Jahres. Gehört es mit dazu. Total. Total. Und über allem steht, dass man die richtigen Lehren zieht aus dem Jahr. Ne?
Ja.
Also, dass es um Solidarität geht, dass es um Toleranz geht und dass es um Haltung geht. Und das sind die drei tragenden Säulen für alle, die sich in der Gesellschaft bewegen und für alle, die sich in Social Media bewegen und für alle, die sich rund um den Fußball bewegen und ihn betreiben und ihn, wie auch immer, welcher Funktion oder Position angehören.
Das sind fast schon weihnachtliche Schlussworte.
Es wird besinnlich. Zum Abschluss wird es besinnlich.
Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es verpasst habe, weil ich wollte eigentlich, hatte ich das, glaube ich, letzte Woche.
Hast du noch ein Gedicht vorbereitet?
Nee, aber ich dachte, wir stoßen zumindest virtuell mit einem Glühwein und ein paar Plätzchen, irgendwie Lebkuchen, whatever, an. Das habe ich jetzt verpasst, weil die Ausrede möchte ich noch gelten lassen. Ich bis gerade an der Säge stand, Wolf. An der Säge. Wir bauen nämlich gerade ein Regal für die Garage.
Naja.
Ja. Das, ich hoffe, du lässt mir das durchgehen.
Ja, ich lasse es dir durchgehen.
Ich sage auf jeden Fall, eins dürfen wir nicht verpassen, dieses Jahr abzuschließen, ohne nochmal einen Hinweis auf unsere Tassen zu geben, Wolf.
Ja, Tassen. Die Tassen sind noch welche im Bestand? Ich bin nicht sicher.
Das weiß.
Es sind wahnsinnig viele Tassen rausgegangen.
Du sitzt an der Quelle.
Ich sitze an keiner Quelle.
Ja, du sitzt
ich krieg in München, immer nur, der schickt mir nur der Newbev-Meister, Nils, schickt mir immer wieder Fotos mit Kartons
und Tassen. Mit LKW-Ladungen, die vom Hof fahren.
Genau.
Ja, das ist doch schön. Aber also wer noch welche will, www.new-bev.de. Dort gibt sie, was ich ebenfalls noch ankündigen kann, und das ist nochmal eine schöne Nachricht zum Jahresende. Wir haben auch noch Hoodies und Shirts, die wir verlosen werden auf eine Halbzeit mit. Schreibt uns einfach, warum ihr ein Hoodie, ein Shirt haben möchtet. Da sind noch einige, und die Größe müsstet ihr bitte dazu schreiben, denn es gibt noch in einigen Größen, vom Eisvogel über den Lambo von The Pleite Club bis hin zu Lappin, ist noch einiges da, was wir noch rausjagen wollen an euch, an unsere treuen Hörer, denen wir natürlich auch Danke sagen möchten, wie immer. Danke, danke, danke. Martin Kind hat es mal wunderbar gesagt, ich möchte nur ein Wort sagen, danke, danke, danke. zum Jahresende. Ja, es hat Spaß gemacht, Wolf, mit dir, mit euch, mit eurer Kritik, positiv wie negativ. Bleibt uns gewogen, hoffentlich auch im neuen Jahr, und bleibt vor allen Dingen gesund.
Im neuen Jahr wird wieder gegrillt, so viel kann ich schon mal sagen. Es wird im neuen Jahr wieder gegrillt. Wir kommen wieder rund um den ersten Spieltag.
So ist der Plan.
So ist der Plan. Und dann wünsche ich muckelige, schöne, geruhsame, anregende, vielleicht aufregende, in jedem Fall entspannte Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder am anderen Ende des Jahreswechsels, kurz vor Start der Rückrunde ist es ja gar nicht mehr. Wenn es in den 16. Spieltag geht, weil da gibt's, es geht ja wirklich dann schon Schlag auf Schlag los. Freitags ist das Neujahrsspringen mit Leipzig gegen Bayern. Samstag und dann ist sofort englische Woche, dass man sofort wieder Temperatur bekommt. Das war's von mir. Alles Gute, die besten Wünsche, sportlich bleiben vor allen Dingen. Bis nächstes Jahr und tschüss. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.